Eure Kanzel erinnert mich ein bisschen an meine Schädeldecke. Auf Edelstahl wachsen keine Haare sozusagen. Ich darf meinen Mundschutz abmachen, genau. Das mache ich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein darf mit meiner Frau. Vielen Dank für die Einladung, die wir bekommen haben, hier den Gottesdienst mit euch zu erleben. Wir haben gerade im Haus der Stille allerhand junge Leute im Haus, 87, um genau zu sein. Das sind eigentlich zu viele, die wir unterbringen können. Deswegen haben wir ein großes Zelt aufgestellt für, glaube ich, 250 Leute. Da kommen die 80 ganz gut drin zurecht. Und dann haben wir auch die Unterbringung noch mit dem Landgut Engelsbach aufgeteilt. Und so können wir das alles ganz gut meistern da. Ja, als wir den Termin geplant haben, da war von Covid-19 noch keine Rede. Eigentlich wollte ich auch ein paar Minuten etwas über die Arbeit im Haus der Stille erzählen. Das geht natürlich jetzt nicht. Und trotzdem darf ich so sagen, dass wir auch im Haus der Stille im letzten Jahr oder besonders auch im letzten Jahr ganz viel Segen erlebt haben, auch viele ermutigende Zeugnisse, Erlebnisse gehabt haben. Das Gute, das uns widerfährt, das läuft manchmal parallel zu den Dingen, die uns auch entmutigen wollen. So haben wir das auch am letzten Samstag erlebt. Ich bekomme einen Anruf von einer Frau, die uns anruft und sagt, ich habe Post von euch bekommen und da lag aber zu viel drin. Ich hatte einfach, meine Frau hatte so Prospektmaterial zusammengestellt, einen Brief geschrieben zu einer Frau und ich habe einfach noch mal eine Anmeldung, Bescheinigungs- und Kurschein von einem Ehepaar mit reingepackt, das bei uns die Ehepaarfreizeit geleitet hat. Und die haben aber gerade Eheprobleme und sind dieser Woche in der Nähe dort bei denen in Urlaub und wir würden gerne mit denen Kontakt aufnehmen. Und im selben Moment, wo ich mit denen telefoniere, klingelt das mein anderes Telefon, mein Handy und da kam die Nachricht, auf unserem Parkplatz ist jemand mit seinem Auto beim Ausparken gegen ein anderes Auto gefahren. Im selben Augenblick das Gute und das, was uns entmutigen will, in einem Augenblick. Und manchmal ist auch das Leben eines Nachfolgers Jesu nicht so ganz einfach. Es ist manchmal schwierig. Apropos schwierig, ich habe als Kind schon sehr gern und viel gelesen. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Das half mir manchmal sogar in der Schule, wenn wir so Aufsätze oder Diktate schreiben mussten. Und wenn ich empfand, dass ein Wort so ein bisschen komisch aussieht, also es war vor der Rechtschreibreform, dann habe ich das nochmal so auf dem Schmierzettel immer noch so die 3, 4 Varianten, die es da so gab, aufgeschrieben und das, was am schönsten aussah, das habe ich dann genommen. Und meistens war es sogar richtig. Ja? Und das war, wie gesagt, meistens sogar richtig. Es gab schon wirklich schwierige Worte, bei denen es uns schwerfällt, sie zu schreiben und manchmal sogar auch auszusprechen. Aber es ist nicht der Name Popocatépetl für einen Vulkan. Es ist nicht das Fremdwort idiosynkrastisch, was so viel wie spezifisch oder eigentümlich bedeutet. Oder auch nicht das Wort Rinderkennzeichnungsfleisch, Etikettierungsüberwachungsaufgaben, Übertragungsgesetz mit 79 Buchstaben, das längste Wort im Dudenkorpus einer elektronischen Datenbank, das vielen Menschen Probleme beim Aussprechen verursacht. Das Wort, das ich heute meine und über das ich heute etwas sagen möchte, lautet einfach nur Danke. Und wahrscheinlich haben viele von uns, von unseren Eltern oder Großeltern, alle irgendwann mal den Satz gehört, wenn man etwas bekommen hat, nun, na, was sagt man? Danke. Na, das mussten wir alle lernen irgendwie, läuft nicht automatisch. Manchmal muss man auch solche Dinge beachten. Und es sind für mich zwei große Themen, die meine Beziehung zum Herrn entscheidend verändert haben und immer noch verändern. Es gibt natürlich viel mehr, aber zwei große Bereiche. Das eine Thema ist das Thema Vergebung und das andere Thema ist Dankbarkeit. Vergebung habe ich empfangen und Vergebung muss ich immer wieder erteilen. Da komme ich nicht drum rum. Und Dankbarkeit ist für mich entscheidend, dass ich auch in allen Situationen meines Lebens dem Herrn vertrauen kann, auch wenn sie nicht so gut laufen. Francis Bacon oder wieder Bacon, ein englischer Philosoph, schrieb einmal: Nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Und ich möchte einen Text lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17, und da ab Vers 13. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war, und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Und er fiel aufs Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samaritaner. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Wie muss es diesen 10 Aussätzigen ergangen sein? Wir können es uns nicht ausmalen, was es für sie bedeutet haben muss, aussätzig zu sein. Mal abgesehen von den Schmerzen, sie waren aus der Gemeinschaft, in der sie viele Jahre gelebt haben, ausgeschlossen, getrennt von der Familie. Keine Möglichkeit mehr, ein Einkommen zu haben, außer durch Betteln. Sie mussten sich laut bemerkbar machen, dass sie aussätzig waren. Und wie oft wurden sie wohl wie räudige Hunde mit Steinen aus dem Ort gejagt. Aber sie mussten dennoch von Jesus und seinen Wundern gehört haben. Denn sonst hätten sie wohl kaum Jesus gebeten, sich ihrer zu erbarmen. Wie sehr haben sie vielleicht bei Beginn dieser Krankheit noch gehofft, dass ihnen geholfen werden kann. Erinnern wir uns vielleicht auch an die blutflüssige Frau, die 12 Jahre lang gelitten hat, ihr Vermögen aufgebraucht hat, um gesund zu werden. Es blieb immer nur Enttäuschung. Es war ja nicht nur so, dass sie sozial ausgegrenzt waren, sie konnten auch an den Gottesdienst nicht mehr teilnehmen. Aber nun trafen sie auf Jesus, den Meister. Er sagte ihnen, was sie tun sollten, und sie glaubten Jesus. Die Priester, zu denen Jesus die Aussätzigen schickt, konnten nicht heilen. Ihnen blieb nur die Aufgabe, die Heilung zu bestätigen, und das ermöglichte den Geheilten, dann wieder in sein altes Leben zurückzukehren. Und während sie liefen, wurden sie heil. Währenddessen sie im Glauben unterwegs waren, geschah das Wunder an ihnen. Welch eine bewegende Story. Vielleicht ist das auch wichtig, wenn wir an manche Heilungsprediger denken. Scharen von Menschen fahren ihnen nach, legen große Spenden zusammen für den Dienst in der Hoffnung, Heilung zu empfangen. Bei allem Segen, der geschieht, sie sind es nicht, die heilen. Es ist der Herr. Diese Begebenheit macht mich aber auch nachdenklich. 10 Menschen erleben ein Wunder. 10 Menschen erlebten die Gnade Gottes. 10 Menschen bekamen die Chance auf einen Neuanfang. Aber nur einer von ihnen hat das volle Ausmaß dieser Gnade richtig verstanden. Die Bibel schreibt, dass dies ein Samaritaner war, einer, der schon von Natur aus nicht die gleiche Stellung wie die Juden hatte. Dieser eine kam zurück und er verherrlichte Gott dem richtigen Objekt der Anbetung. Und er fiel Jesus zu Füßen, der richtige Ort für die Anbetung, und er fiel auf sein Angesicht. Das ist so die richtige Haltung für die Anbetung, und er bedankte sich bei Jesus. Es ist für mich schon verständlich, dass Jesus nachfragt: Wart ihr nicht zu 10? Wo sind die anderen? Was hat sie abgehalten, zurückzukommen? Und was hat sie abgehalten, zu Jesus zu kommen, um sich bei ihm genauso zu bedanken wie der Samaritaner? Ich glaube, dass es Feinde des Dankens gibt. Nun sitzen wir hier einigermaßen warm und trocken und denken möglicherweise: Also ich wäre zurückgekehrt. Mit mir hätte Jesus rechnen können. Dann ist das wunderbar. Für alle anderen und auch für diejenigen, die in der Corona-Zeit vielleicht nicht viele Gründe zum Dank finden, möchte ich ein paar Feinde nennen, durch die wir zu einem der 9 geworden sind oder werden könnten. der eine Feind könnte die Vergesslichkeit sein. Ich gehe davon aus, dass die meisten oder fast alle hier in diesem Raum unter denen, die hier oder die den Gottesdienst dann hören oder sehen, Kinder Gottes sind. Menschen, die erkannt haben, dass sie Sünder sind und Vergebung brauchen. Das Wort Gottes macht ja da eine ganz klare Aussage über den Zustand des Menschen. Im Römerbrief können wir das lesen. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Durch die Sünde waren wir letztendlich in einem Zustand wie die Aussätzigen. Wir hatten keinen Anteil an der Gemeinschaft mit Gott, die der Herr ursprünglich für uns vorgesehen hat. Uns, die wir hier zusammen sind, ist eine unglaubliche Gnade zuteil geworden. Was hat das mit dir gemacht, dieses Wissen, dass du ein Begnadigter bist? Was macht das mit mir, wenn ich daran denke, dass Christus für mich am Kreuz gestorben ist? Wann ist mir diese Gnade, wann ist euch diese Gnade zum letzten Mal so richtig groß geworden? Wann hat euch diese Erkenntnis das letzte Mal so auf die Knie getrieben, um den Herrn für diese unfassbare Gnade in unserem Leben zu verherrlichen? Sind wir inzwischen zur Tagesordnung übergegangen? Im Psalm 103, Vers 2, da heißt es: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oh, wir dürfen und sollen uns an die vielen guten Dinge erinnern, die er uns geschenkt hat. Aber selbst wenn dir alles genommen wird, deine Arbeit, dein Haus, deine Familie, bleibt immer noch die eine Wohltat, das eine wirklich Gute, was er dir getan hat. Er, Jesus Christus, hat sein Leben für dich gegeben und in seinen Wunden bist du heil. Und da kommt ein zweiter Feind ins Spiel, das ist der Stolz. Und Stolz ist eine furchtbare Haltung. Im Wort Gottes finden wir auch dazu ein klares Votum unseres Herrn. In Jakobus 4 können wir zum Beispiel lesen: Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und Stolz ist nicht nur ein Vergessen der Wohltat Gottes, sondern er bringt uns auch in eine Haltung, so wie: das habe ich mir verdient, das steht mir zu, so schlecht wie die anderen bin ich ja doch nicht. Ein stolzer Mensch ist kein von Herzen dankbarer Mensch. Er wird immer unzufrieden sein, weil er meint, es müsste ihm immer noch besser gehen. Und ihm steht doch noch mehr Anerkennung zu. Erinnern wir uns, einer der 10 war Samaritaner, einer, mit dem die Juden im Normalfall keine Gemeinschaft hatten. Haben sie sich besser gefühlt? Obwohl ihr Zustand genau der gleiche war. Sie haben sich in ihrem Zustand nichts von dem Samaritaner unterschieden. Welche Haltung hast du? Haben wir zum Beispiel gegenüber Christen aus anderen Kirchen Vorbehalte? Und ich bin dankbar für die Arbeit, die wir im Haus der Stille tun können, weil ich in den letzten Jahren unglaublich viel dazugelernt habe. Ich hatte eine arrogante Haltung, wir als Freikirchler und die von der Kirche. Das war für mich wie ein Qualitätsurteil. Der Freikirchler war automatisch Christ und der Kirchler, der muss erst dahin kommen. Und das ist völlig unangemessen. Und ich bin dankbar geworden für meine Geschwister aus ganz verschiedenen Kirchen und Gemeinden, die Jesus von ganzem Herzen lieben. Und ich bin traurig über die, auch manche Geschwister aus allen Bereichen, aus allen Kirchen und Gemeinden, die eine ganz schwierige Haltung zum Wort Gottes gegenüber haben, die das nicht beachten. Und manchmal bin ich auch ziemlich traurig über mich selbst, weil ich auch merke, auch ich tue und lasse Dinge, die nicht gut sind. Lasst uns das nie vergessen, was wir im Epheserbrief lesen können, Kapitel 2, denn durch die Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Allein das darf und muss uns täglich und dankbar in die Anbetung unseres Herrn Jesus führen. Und ein weiterer Feind der Dankbarkeit kann auch so die Art Selbstverständlichkeit sein. Unsere stolze Haltung kann uns dazu bringen, dass wir vieles als gegeben betrachten. Vielleicht dachten auch die 9 anderen so: Na endlich, jetzt ist es wieder so, wie wir es gewohnt sind. Alles wieder im Lot, alles wieder wie früher. Wie wird es nach Corona sein? Alles wieder wie früher? Wir sind es gewohnt, jeden Morgen aufzuwachen, ins Bad zu gehen, zu duschen, zu frühstücken. Für manche ist auch selbstverständlich geworden, über die Arbeit zu nörgeln, mit der du dein Einkommen verdienst, über die Unfähigkeit der Regierung zu schimpfen. Du hast genug zu essen, ein Dach über den Kopf und hast in der Regel so viele Sachen zu Hause, dass du sie gar nicht alle benötigst. Nun gut, könntest du da sagen, das habe ich mir alles verdient. Das habe ich mir alles erarbeitet. Da war ich schlau genug, das alles so zu machen. Ich habe geschickte Hände. Ich bin halt etwas besser als die anderen. Fragen wir uns einmal, was ist dein Anteil daran oder was ist unser Anteil daran, dass wir in einem Land geboren sind, in dem es uns so gut geht, dass wir versorgt werden und lernen können. Wir haben keinen einzigen Anteil daran. Welchen Anteil haben wir daran, dass wir den kleinen Finger zum Beispiel bewegen können, dass wir sehen können, dass wir denken können, sprechen können, hören können? Wir haben keinen Anteil daran. Was ist unser Anteil daran, dass wir leben? Keiner. Was ist unser Anteil daran, dass Gott die Welt so sehr liebt, dass er seinen Sohn sandte, noch bevor wir von ihm gehört haben? Es gibt keinen Anteil, den wir haben. Diese Aufzählung ließe sich beliebig weiterführen. Und wieder sind wir bei der Gnade angekommen. Nichts von dem, was du, was ich habe, steht dir zu. Du könntest ja ebenso in Afrika geboren sein oder hättest in einigen Kulturen als Mädchen kaum eine Überlebenschance oder hättest auch als ein Kindersoldat im Kugelhagel sterben können. Dem Hiob ist alles genommen worden, außer seinem Leben. Er erzählt davon, wie es ihm geht, dass ihn alle verachten, ihn, der doch so ein treuer, gottergebener Mann war. Angesehen bei allen und bei Gott. In Hiob 1 können wir das lesen. Hast du Acht gehabt, sagt Gott zum Teufel, zum Satan, auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf der Erde, vollkommen und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meinend. All das zählte nicht mehr. Nur eins blieb ihm, dem Hiob. Und das bezeugte er in der Mitte des Buches Hiob. Kapitel 19 können wir das lesen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Dem Hiob ist alles genommen worden, was für ihn über viele Jahre selbstverständlich war. Er konnte auch nicht ahnen, dass nach der Leidenszeit noch viele gute Jahre auf ihn warteten. Was bleibt dir und mir übrig, wenn uns alles genommen wird, was uns wichtig ist? Bieten wir dem Feind der Selbstverständlichkeit die Stirn. Lasst uns jeden Tag dem Herrn dafür danken und ihm Ehre geben, dass wir in einem Land leben können, in dem wir gut versorgt und so gut leben können. Dass wir genug haben, dass wir arbeiten können, dass wir uns treffen können, dass wir Gemeinschaft haben können. Und einen letzten Feind möchte ich heute auch noch nennen, der uns am Danken hindern kann. Und es gibt sicherlich noch viel mehr Feinde, zum Beispiel den Neid. Aber mein letzter Feind, über den ich heute Morgen etwas sagen möchte, ist die Angst. Angst ist ja nicht grundsätzlich etwas Schlechtes. Sie bewahrt uns auch vor Schaden. Wenn ein LKW auf dich zukommt, ist es gut, dass du Angst hast. Das bringt dich in Sicherheit. Aber es gibt auch eine Angst, die uns in ein schwieriges Denkmuster führt. Es gibt Leute, die sagen, uns ist etwas Gutes passiert, da kommt bestimmt bald der Hammer hinterher. Da planst du deinen Urlaub, den Einzug in eine neue Wohnung oder Ähnlichen und anstatt dankbar dafür zu sein, dass dir solche Dinge möglich sind, denkst du daran, was alles schiefgehen kann. Die Reise startet zwar erst in einem halben Jahr, aber du hast Angst davor, krank zu werden, weil das in deiner Wahrnehmung ja immer passiert. Du hast Angst davor, dass du übergangen wirst, dass du deine Arbeit nicht schaffst, dass die Leute hinter deinen Rücken reden und so weiter. Du hast Angst vor der Zukunft, weil Covid-19 so übermächtig ist und die Verantwortlichen so hilflos erscheinen. Was macht das mit dir? Du wirst Gott nicht danken. Es besteht sogar die Gefahr, dass du Gott anklagst, weil er nach deiner Meinung immer nur die anderen segnet. Das ist zwar eine Lüge des Teufels, aber du glaubst sie. Es ist die Frage, wem glaubst du? Den Einflüsterungen Satans oder dem kostbaren Wort unseres großen Gottes? Es hat jemand mal gesagt, eine falsche Aussage, aus Lügen, die wir glauben, werden Wahrheiten, mit denen wir leben. Eine Lüge kann niemals eine Wahrheit werden. Niemals. Es hilft dir nicht weiter, dich bemitleiden zu lassen, sondern darüber Buße zu tun, dass du dem Herrn nicht vertraust. Wir beten ja manchmal, Herr, zeig uns deinen Willen. Und einen wunderbaren Vers dazu, den ich auch ganz neu, gerade in diesen letzten Monaten ganz neu buchstabieren lernen musste, der steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Da heißt es, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das hat Gott mir nochmal ganz deutlich gemacht, als so die Türen sich schlossen vom Haus der Stille, keine Gäste, keine Einnahmen, wie soll das werden? Und Gott mich daran erinnerte und sagt, jetzt fang mal an, das selber zu tun, was du anderen predigst. Sei dankbar in allen Dingen. Das haben wir immer wieder im Haus der Stille erlebt. Unsere Wesensart als Kinder Gottes ist nicht Angst, vor allem und in allen, sondern Dankbarkeit in allem. Und ja, es gibt Situationen, die sind zum Fürchten. Aber die Schrift sagt uns auch im 2. Timotheusbrief, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Die Angst der Aussätzigen kann wohl nur der nachempfinden, der schlimm erkrankt, der wirkliches Leid erlebt hat. Wir fühlen uns hilf- und machtlos. Die Aussätzigen wussten damals ziemlich genau, was ihnen noch bevorstand. Und dann sehen sie Jesus. Und er greift ein. Ich weiß nicht, warum die anderen Neun letztendlich nicht zu Jesus gekommen sind. Vielleicht war es ja auch die Angst. Wer weiß, wie lange das überhaupt hält, ob das wirklich wahr ist. Der eine hat sich entschlossen, zurückzukehren und Gott zu danken. Wie sehr wünsche ich uns dieses tiefe Vertrauen, dass auch wenn der äußere Schein keinen Anlass dazu gibt, dass wir Gott danken. Wie sehr wünsche ich uns, dass wir uns mit dem Samariter vor die Füße Jesu werfen, Gott verherrlichen und dem Herrn Jesus für sein Wirken und Handeln danken. Wie sehr wünsche ich mir, dass wir alle ein dankbares Herz haben. Bleibt dankbar, bewahrt und gesegnet. Amen.